So, von mir auch ganz herzliches Hallo von hier vorne. Ich bin sehr froh, dass wir so viele Gäste haben, Stühle alle besetzt und belegt. Ich freue mich ganz besonders, muss ich jetzt extra sagen, dass du, Andrea, den Weg aus Mölln auf dich genommen hast. Du hast den weitesten Weg heute. Herzlich willkommen. Aber auch allen anderen Gästen, die wir da haben, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst. Das liegt zum einen an der Uhrzeit. 15 Uhr ist für uns eine Ausnahme. Normalerweise fangen wir um 10 Uhr sonntags morgens an. Zum anderen stehe ich, und dafür bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr dankbar, nicht sehr oft hier. In manchen Zeitungen haben die Reporter geschrieben, ich sei ein Prediger. Ich bin noch nicht mal ein Laienprediger. Ich bin eigentlich ein Laie, und das werdet ihr bestimmt merken. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich bin auch sehr aufgeregt vor solchen Angelegenheiten. Maus, Entschuldigung für die 2 Tage. Aber das Besondere eigentlich heute ist für mich das Thema, eins, was mir sehr auf dem Herzen liegt, was ich auch, wie ich denke, ganz gut recherchiert habe, und das heißt Europa aus biblischer Sicht. Ich hoffe, dass ihr gespannt seid, was Gott uns zu sagen hat über Europa und besonders dem Europa, in dem wir heute leben, und auch in dem, was noch kommen wird. Ja. Die Dinge, die noch kommen werden, sind besonders im Fokus meiner Predigt heute. Das heißt, der biblische Begriff dafür ist Prophetie. Das sind die Dinge, die noch kommen werden, die damals, als die Bibel geschrieben wurde, noch Zukunftsmusik waren. Vieles von der damaligen Zukunftsmusik ist heute bereits passiert. Wir haben zum Beispiel in meiner ersten Predigt hier im Christushaus damals gehört, ein paar erinnern sich noch, auch wenn es 3,5 Jahre her ist, dass die Neuentstehung des Volkes Israel als Nation in dem Land, was sie von Gott geschenkt bekommen haben, sehr oft in der Bibel vorhergesagt wird. Nur ein Beispiel möchte ich noch mal nennen. Im Propheten Hesekiel, Kapitel 36, wird sehr schön beschrieben, wie Gott sein auserwähltes Volk, das jüdische Volk, aus allen Ländern der Erde zurückbringen wird in das Land ihrer Vorväter. Dieses Thema wird in der biblischen Prophetie sehr oft angekündigt. Für uns schon Geschichtsunterricht. Und immer, wenn die Prophetie Gottes davon gesprochen hat, dass die Juden in ihr Land zurückkehren werden, dann haben sie gesagt, in den letzten Tagen wird das sein. Seit ungefähr 1880 ist dieses Phänomen nun zu beobachten, dass in mehreren großen Wellen jüdische Menschen in ihr altes Zuhause zurückkehren. Also seit 1880 erleben wir das Phänomen, wie biblische Prophetie sich erfüllt und die Juden in mehreren Wellen in ihr Zuhause, in das Land, was Gott ihnen gegeben hat, zurückkehren. Wir sind Augenzeugen biblischer Prophetie. Da können wir eigentlich... Mich bringt sowas immer zum Staunen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kann diese Rückkehrwellen auch so beschreiben wie die Wehen bei einer schwangeren Frau. Es begann sehr zaghaft und wurde dann immer mehr und immer größere Wellen. Die letzte richtig große Welle, die gab es nach der Öffnung der Mauer. Dann kam eine riesige Menge aus der ehemaligen Sowjetunion zurück nach Hause, nach Israel. Und seit 1948 gibt es nun den jüdischen Staat Israel. Wir leben also, für einen Menschen gesehen, schon sehr lange in diesen von der Bibel sogenannten letzten Tagen. Und auch Jesus Christus hat uns Auskunft gegeben, was in diesen letzten Tagen geschehen wird. Und in Matthäus 24, ab Vers 6, können wir lesen, dass Jesus sagt, am Anfang der Wehen, damit meint er am Beginn dieser letzten Tage, und den Begriff der Wehen werden wir noch öfter hören, wird es zu Kriegen und Kriegsgeschrei kommen, und dass sich ein Volk gegen das andere und dass sich Nation gegen Nation erheben wird. Jesus sprach hier nicht von kleineren lokalen Konflikten, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine leider wir mit ansehen müssen, sondern von großem, weltweiten Krieg. Nation gegen Nation, das beschreibt einen Konflikt, in dem viele Länder aufeinander losgehen, ein Weltkrieg. Und auch das ist für uns heute schon Geschichtsunterricht. Denn in dem Zeitraum von 1914 bis 1945 waren mit nur kurzer Unterbrechung 2 große Weltkriege mit hunderten Millionen Toten und einem völlig verwüsteten Europa am Ende dieser beiden Kriege. Alles lag damals 1945 in Schutt und Asche, und vielleicht können sich die etwas Älteren unter euch noch gut an das Leben damals erinnern. Europa war in einen Abgrund getaumelt. Aus diesem katastrophalen Zustand, in dem sich Europa damals befand, entstand der große und ehrenhafte Wunsch nach einem friedlichen, geeinten Europa ohne Krieg. 1946, zwei Jahre vor der Gründung des Staates Israel, formulierte es der damalige britische Premierminister Winston Churchill in etwa so: Lasst Europa neu entstehen, let Europe arise, hat er gesagt. In Frieden und Freundschaft müssen wir auf ein geeintes Europa hinarbeiten. Gemeint hat er nach dem Vorbild der USA eine Art Vereinigte Staaten von Europa. Seit 1951 können wir nun erleben, wie aus einem lockeren Wirtschafts- und Handelsbündnis bis heute die Europäische Union entstanden ist. Und wir merken, dass sich dieses ehrenvolle Ziel, ein friedliches Europa zu bekommen, in dem es keine Kriege mehr gibt, sich nach und nach in etwas Unheimliches verwandelt. Dieses Unheimliche, was den einen oder anderen vielleicht beschleicht, mich auf jeden Fall. Wenn wir heute an die EU denken, das nenne ich im Verlauf meiner Predigt gleich noch öfter das römische Prinzip. Ein friedliches Europa ohne Krieg, das ist ein gutes Ziel. Wir als Christen sollten uns immer für Frieden einsetzen, egal wo und egal mit wem. Aber beim Entstehen der EU fehlt zum Durchsetzen dieses Ziels etwas beziehungsweise jemand sehr, sehr Wichtiges, nämlich Gott. Es gibt übrigens auch eine Bibelstelle dazu. Die lesen wir im Neuen Testament, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 3. Da steht auch über die letzten Tage, ich zitiere wörtlich: Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Wieder wird in diesem Text das Bild der Wehen benutzt, was uns zeigen soll, diese letzten Tage, die dauern eine Weile und von Mal zu Mal wird es schlimmer, immer schmerzhafter. Aber warum ich die Bezeichnung des römischen Prinzips verwende, das werden wir gleich noch sehen, aber ich will euch zunächst erklären, was ich damit meine. Ein Wesensmerkmal des Römischen Reiches, und zwar in seiner Staatsform, war es, dass sich dieses Reich von der Staatsform der Republik, alle Herrschaft geht vom Volke aus, das steht so ähnlich auch in unserem Grundgesetz, zu einer schlimmen Diktatur verwandelt hat, mit den römischen Kaisern an der Spitze. Diese Kaiser, wenn wir zum Beispiel an die Cäsaren Nero oder Caligula denken, haben sich in Sachen Grausamkeit und Christenverfolgung bis dato in der Geschichte einmalige Verbrechen geleistet. Es gibt das Beispiel von Nero, dass er Christen den Kopf mit Pech eingeschmiert hat und sie als lebendige Fackel in seinen Garten gestellt hat, um den Abend ein bisschen zu belustigen. Das sind schon Dinge, die können wir uns kaum vorstellen. Die Veränderung von einer Republik zur grauenhaften Diktatur nenne ich also das römische Prinzip. Und auch Deutschland hat dies ja schon mal erlebt, als die Weimarer Republik sich wandelte in das sogenannte Dritte Reich, die schlimmste Diktatur, die Europa bis dahin je erlebt hat. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Aber wie komme ich auf den Vergleich der EU mit dem Römischen Reich? Ganz einfach, die Bibel selbst bringt mich drauf. Und jetzt wird es ein wenig schwierig, denn wir schauen ins Alte Testament, in das Buch Daniel, Kapitel 2, wo von einem Traum die Rede ist, den der damalige König von Babylon, König Nebukadnezar, gehabt hat. Das wird deshalb vielleicht etwas schwierig, weil die Bibel eine sehr bildhafte Sprache benutzt, gerade auch deshalb, weil es hier um einen Traum geht. Ich habe diesen Traum als Bild für euch mitgebracht, dann kann ich es besser erklären. Jens, können wir das Bild haben? Oder haben wir schon?
Ja.
Ah, super, Jens, du bist einfach klasse. Aber bitte lest den Text im Buch Daniel Kapitel 2 zu Hause für euch nach und überprüft alles, was ihr heute hört. Es ist immer richtig und wichtig, selber ein bisschen zu forschen und nachzulesen und nicht alles zu glauben, was man von vorne erzählt bekommt. Ihr seht diesen Traum, den der König Nebukadnezar gehabt hat, nun hinter mir an der Wand. Ihr seht eine Statue mit einem goldenen Kopf, mit einem silbernen Brustteil, wo auch die zwei Arme dazu gehören, einen bronzenen Beckenbereich und schließlich die eisernen Beine und unten die Füße mit den 10 Zehen. Der Prophet Daniel nun, der damals etwa im Jahr 520 vor Christus am Hofe des Königs gelebt hat, weil Babylon das Land Israel überfallen hatte und sehr viele jüdische Menschen als Sklaven mitnahm, dieser Daniel wurde jetzt gerufen, um dem König seinen Traum von der Statue zu erklären. Und das tut er auch, weil Gott selbst ihm sagt, was dieses Bild bedeutet. So können wir nachlesen, dass dieser Traum von 4 großen Weltreichen handelt, die über das Land Israel herrschen werden. Wir müssen dazu verstehen, dass die gesamte Bibel dem jüdischen Volk in ihrem Land gegeben wurde und dass der geografische Ausgangspunkt der Bibel immer Israel ist. Das wird später noch wichtig sein. Es sind also 4 Reiche gemeint, die ihren Herrschaftsbereich über Israel ausgeübt haben bzw. es noch tun werden. Beginnen tut Daniel mit der Deutung des Traums beim goldenen Kopf der Statue und er erklärt dem König von Babylon, dass damit sein babylonisches Reich gemeint ist. Das ist das erste der 4 Königreiche, Babylon. Die übrigen 3 Reiche müssen wir uns anhand der Geschichte erklären, die damals, als Daniel diesen Traum und seine Deutung aufschrieb, auch noch alle in der Zukunft lagen. Wir wissen, dass auf das babylonische Reich das Reich der Meder und Perser folgte. Das wird nun durch den silbernen Brustkorb mit den beiden Armen dargestellt. Ein Arm für die Perser, ein Arm für die Meder. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut so sehen. Man kann auch bemerken, dass die Wertigkeit des Materials von Kopf bis zu den Füßen immer weniger wird. Es fängt mit Gold an und es hört unten mit Ton auf. Das ist Erde, Dreck eigentlich dann nur noch. Das Reich der Meder und Perser wurde abgelöst durch Alexander den Großen, der in rasanter Geschwindigkeit das griechische Reich aufbaute. 333 vor Christus besiegte Alexander die Perser und Meder in einer großen Schlacht bei Issos. Wusste ich übrigens noch am Gymnasium, weil wir auswendig lernen mussten, 333 vor Issos Keilerei. Bleibt hängen sowas. Alexander der Große löst in dieser Schlacht das Reich der Meder und Perser ab und dann sind wir schon mit dem Dritten Reich auf diesem Bild fertig und kommen zu den eisernen Beinen, die das letzte Reich in dem Traum darstellen. Wir wissen, dass das Reich Alexanders abgelöst wurde von Rom. Daniel deutet den Traum des Königs bei den eisernen Beinen so: Das vierte Reich wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Wir denken bei Rom sofort an die römischen Legionen in der Antike. Als Asterix-Leser fallen mir da viele Bilder ein. In der Realität war es etwas anders, denke ich mal. Sie hatten eine riesige Armee mit neuartigen Waffen und Eisen spielte eine sehr große Bedeutung bei den Rüstungen und auch bei ihren damaligen neuartigen Waffen. Und wenn wir das so uns ein bisschen vor Augen holen, wie diese Legionen übers Land gehen und alles niederwalzten, dann wissen wir eigentlich sehr genau, was Daniel gemeint hat mit seinem Satz: Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt. Aber gehen wir weiter zu den Füßen. Wir lesen in der Erklärung des Propheten Daniel, dass diese teils aus Eisen, teils aus Ton sind. Und wir wissen aus der Geschichte, dass das Römische Reich ab 395 nach Christus zweigeteilt war. Es gab ein oströmisches Reich mit Konstantinopel als Hauptstadt und das weströmische Reich mit der Hauptstadt Rom. Diese Zweiteilung des europäischen Kontinents dauerte in der einen oder anderen Form lange an, auch wenn das Römische Reich besiegt und irgendwann so gut wie verschwunden war. Gerade hier in Lauenburg erinnert ihr euch, ich komme ja aus Westfalen, ich habe es nicht so live mitbekommen, aber ihr in Lauenburg könnt euch bestimmt noch sehr gut daran erinnern, wie 1990 die Grenze aufgemacht wurde, wie die Trabis hier durch Lauenburg fuhren Und ich habe ja, ich habe mir sagen lassen, auch dieses Haus wurde 1990, habt ihr das bezogen? 89, als die Mauer aufging, ja. Da könnt ihr euch ja bestimmt noch gut dran erinnern. Ich habe den Gestank von den Trabis auch noch in der Nase. Ja. Ich wohne um die Ecke, ich bin pünktlich. Jedenfalls seit 1990 ist diese Trennung von Ost und West, was Daniel schon beschreibt in seiner Statue mit dieser Zweiteilung von Ton und Eisen, aufgehoben. Und jetzt gucke ich in viele fragende Gesichter. Denn ihr fragt euch bestimmt, römisches Reich, ja gut und schön, aber das ist doch lange Geschichte. Wieso hat das was mit der heutigen Zeit zu tun? Dazu kann ich euch gleich zwei Antworten geben, eigentlich sogar drei. Die dritte ist so banal, dass ich sie nicht aufgeschrieben habe. Aber das erste habe ich eben schon gesagt. Die Bibel wurde vom jüdischen Volk in ihrem Land Israel gegeben und die Bibel spricht dieses jüdische Volk direkt an und der geografische Mittelpunkt der Bibel ist Israel. Von der Zeit ab 135 nach Christus bis etwa 1880 befanden sich die Juden wo? In alle Welt zerstreut. Sie lebten nicht in ihrem Land Israel, folglich konnte in dieser Zeit auch kein Reich dort über sie herrschen. 135 nach Christus wurden sie endgültig aus Israel von den Römern vertrieben, unter Kaiser Adrian. 1948, als sie ihren Staat Israel neu gründeten, begannen gerade auch die neue Entstehungsphase von Europa. Wir erinnern uns wieder an die Worte Churchills. Let Europe arise. So kommt es, dass Daniel diese lange Phase zwischen 135 und 1948 in dem Traum und seinen Visionen gar nicht sieht. Denn seine Heimat Israel existierte nicht in dieser Zeit. Darum sah er auch nicht das sogenannte Dritte Reich, nicht das Osmanische Reich und auch nicht die Macht der Sowjetunion. Es gab den Staat Israel nicht mit seinem ursprünglich dort angestammten jüdischen Volk. Und genauso war es auch mit dem Römischen Reich. Denn meine zweite Antwort finden wir in zwei Parallelstellen zu unserem Text. Parallelstellen in der Bibel behandeln immer das gleiche Thema, nur vielleicht etwas genauer oder aus einer anderen Sicht. Die erste Stelle ist auch im Buch des Propheten Daniel zu finden, und zwar im 7. Kapitel. Dort bestätigt Gott dem Daniel nochmals die Erklärungen mit den vier Weltreichen durch eine Art Vision. Daniel sieht vier Tiere hervorkommen, die diese vier Weltreiche noch genauer beschreiben. Es ist übrigens interessant, weil gerade die Beschreibungen der vier Weltreiche in Daniel 7 mit diesen vier Tieren ist so detailliert, dass Bibelkritiker und Atheisten das Buch Daniel gerne in die Neuzeit verpflanzen möchten, weil sie sich nicht vorstellen können, dass jemand so genaue Dinge über die Zukunft geschrieben hat. Da hätte ich jetzt noch eine eigene Predigt zu verfassen können, aber das lassen wir heute mal aus Zeitgründen. Aber zum Beispiel das Reich auch gerade von Alexander dem Großen wurde so genau von Daniel beschrieben, dass einige liberale Theologen meinen, das Buch Daniel wäre nach dem griechischen Reich aufgeschrieben worden. Ich glaube was anderes, aber gut. Es fehlt halt ihnen auch an Beweisen. Das vierte Weltreich, um das es mir aber heute geht, wird dort als sehr grausames und gefräßiges Tier mit 10 Hörnern beschrieben. Diese 10 Hörner sehen wir in unserem Bild an der Wand mit den 10 Zehen der Füße dargestellt. Ich hoffe, kann man nicht so gut sehen, aber die Figur hat 10 Zehen. Die sind teilweise aus Ton und teilweise aus Eisen. Und die werden in Daniel 7 halt als 10 Hörner dargestellt. Es unterscheidet sich von allen anderen 3 Tieren, die Daniel zuvor gesehen hat. Eine der Unterscheidungen, die das Römische Reich von den 3 vorhergegangenen Reichen hatte, war, dass diese 3 Reiche Monarchien waren, mit absoluten Alleinherrschern an der Spitze und Rom eben, wie eben schon gehört, sich von einer Republik zur Diktatur verändert hat. Das römische Prinzip. Dieses Tier jedenfalls mit den 10 Hörnern aus dem 7. Kapitel von Daniel, das wird nochmal erwähnt vom Apostel Johannes in der Offenbarung. Und das ist meine zweite, sehr, sehr wichtige Parallelstelle, um zu verstehen, warum diese lange Zeit von 135 nach Christus bis heute quasi fehlt in dieser Vision. Denn da können wir lesen, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Das sind die 10 Hörner wieder, die in unserem Bild als Zehen dargestellt sind. Wer von euch kennt eine griechische 2-Euro-Münze? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich einen Gag zu einbauen und sagen, schaut sie euch an, solange es sie noch gibt, aber ich glaube, aus dem Euro kommt man nicht mehr raus, deswegen ist dieser Witz auch nicht lustig. Na, jedenfalls schaut euch die 2-Euro-Münze mal an, da wird euch auf der Rückseite was begegnen, denn da ist eine Frau abgebildet, die auf einem Stier reitet. Das ist übrigens in der griechischen Mythologie der Göttervater Zeus, der als Stier verkleidet die Europa entführt. Eine wunderschöne Frau, mit der Zeus Ehebruch betreibt und den neuen Kontinent Europa gründet. Was Johannes hier sieht, war für jeden einigermaßen gebildeten Mann in der Antike sofort klar, es geht um Europa. Aber ich lese vor, was Gott dem Johannes über dieses merkwürdige Tier sagt. Das steht nämlich in Vers 8. Dieses Tier ist gewesen und ist nichts, ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Das ist interessant. Ist gewesen, ist jetzt nicht und wird wieder aus dem Abgrund aufsteigen. Ein bereits dagewesenes Reich wird also wieder aus dem Abgrund aufsteigen. Im griechischen Originaltext steht hier für Abgrund übrigens das Wort Abyssos, das auch schon mal in der Bibel mit Totenreich übersetzt wird. Jetzt haben wir die Antwort auf die Frage, was hat das Römische Reich mit der EU von heute zu tun? Aus dem Abgrund, wir denken an das Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und den Worten von Churchill. Der Abgrund, das Totenreich, war die Situation des damals total zerstörten Europas. Alles lag in Schutt und Asche, 100 Millionen Menschen waren tot, 6 Millionen Juden wurden bestialisch ermordet, Millionen Menschen wurden vertrieben und starben in den ersten Nachkriegsjahren noch an Hunger oder in Gefangenschaft. Und dann entsteht nach und nach, wie die Wehen einer schwangeren Frau, ein neues Reich, das schon mal da war. 1957 wurden durch die römischen Verträge die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, aus der später dann die EU hervorging. Der Bezug zu Rom ist nicht zufällig, sondern gewollt. Die Fahrtrichtung ist klar. Ein Bundesstaat nach Vorbild der USA soll entstehen. Der Schweizer Philosoph Franz Blankert formulierte es einmal so, ein heiliges römisches Reich europäischer Nationen lasst uns schmieden. Und so sind wir nun vom römischen Reich der Antike ins Hier und Heute versetzt, in dem letzten Reich, das aus dem Abgrund hervorgekommen ist. Wir merken heute deutlich, wie immer mehr Kompetenzen der Nationalstaaten nach Brüssel verlegt werden. Gesetze und Regelungen, die uns allen betreffen, kommen nicht mehr aus unserer Hauptstadt, von unserer deutschen Regierung, sondern eben aus Brüssel, von der sogenannten EU-Kommission. Diese Herrschaften haben wir nicht gewählt. Das römische Prinzip greift um sich. Wir bekommen immer weniger Gelegenheit, als Volk die Dinge noch mit zu beeinflussen. Und es geht dabei nicht nur um Gurken. So wie es unser Grundgesetz eigentlich garantiert. Brüssel schreibt vor, es wird umgesetzt. Besonders Dinge, die wir als Christen klar mit dem Wort Sünde definieren müssen, werden von der EU heute vorgeschrieben, nicht zuletzt eine total pervertierte Sexualerziehung an den Grundschulen und in den Kindergärten unter dem Begriff Gender Mainstream. Dinge, die mir, wenn ich mich näher damit beschäftige, wirkliche Übelkeit hervorrufen. Oder die sogenannte Ehe für alle. Wenn Christen dagegen aufstehen und ihre Stimme erheben, dann fällt sehr schnell das Wort rechtsextrem. Der Kampf gegen rechts ist in aller Munde und ich versichere euch eins, wenn damit der Kampf gegen eine nationalsozialistische, antisemitische Diktatur gemeint wäre, ich wäre der erste Unterstützer in diesem Kampf gegen rechts, denn ihr wisst, ich liebe das jüdische Volk und ich liebe Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat. Das ist aber nicht gemeint. Der Kampf gegen rechts umfasst heute alle Menschen, die Homosexualität zum Beispiel als Sünde bezeichnen, ohne dabei Homosexuelle zu hassen, das sage ich klipp und klar. Gott hasst Homosexualität, wortwörtlich sagt die Bibel, es ist ihm ein Greuel. Aber Gott liebt den Sünder. sonst stände ich nicht hier vorne. Gott möchte, dass alle Menschen umkehren zu ihm als Vater. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn als das Opfer verschont, das jede Sünde wegwischt, den Tod von Jesus Christus am Kreuz. Das müssen wir als Christen klar äußern. Gott hasst jede Sünde, egal ob Lügen oder Homosexualität. Aber macht das in der Öffentlichkeit laut, und das Wort homophob ist noch das Wenigste, was ihr zu hören bekommt. Meist werdet ihr sofort als Nazi beschimpft. Imtraut hat da ja schon ihre Erfahrung mitgemacht. Meist werdet ihr sofort als Nazi beschimpft, und das ist so gewollt. Denn Nazis hassen alle, die will keiner. Also wurde dieser Begriff ausgedehnt und umfasst heute viel mehr als ursprünglich. Er umfasst zum Beispiel alle Äußerungen gegen die Ideologie des Islam, obwohl die durchaus faschistische und antisemitische Wurzeln hat. Und ich sage ausdrücklich, ich rede von Kritik an dieser Ideologie, wieder nicht von Hass auf Menschen, die leider dieser Religion folgen. Auch diese Menschen will und wird der lebendige Gott mit großer Liebe zur Umkehr rufen. Ich erinnere aber mal an die sogenannte Skandalpredigt von Olaf Latzel in Bremen, der für seine Äußerungen, dass Christen nicht islamische Feste und Rite mitfeiern dürfen, eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung bekam. Auch Pastor Latzel hat betont, dass wir Christen den muslimischen Menschen gegenüber zur Nächstenliebe verpflichtet sind, aber dass wir deswegen nicht den Islam annehmen dürfen. Letzteres geschieht aber immer mehr. Im sogenannten interreligiösen Dialog wird immer mehr darauf hingearbeitet, dass alle zusammen beten sollen, zu irgendeiner Idee von einem gemeinsamen Gott, auch um des Friedens willen. Ich erinnere aber nochmal an die Bibelstelle von vorhin: Wenn sie sagen Frieden, dann wird großes Unglück über sie hereinbrechen. Denn das ist für den Gott der Bibel, den Vater Jesu Christi, Götzendienst. Das dürfen wir einfach nicht mitmachen. Er ist nicht der Gott des Islam, er ist nicht Allah. Allah hat keinen Sohn, das wird euch jeder Muslim draußen auf der Straße bestätigen. Allah hat keinen Sohn. Allah liebt nicht den Sünder. Allah will den Tod deiner Söhne, der Vater im Himmel gab seinen Sohn dem Tod preis, damit wir leben können. Als Christ darf ich niemals zu Allah beten und an Festen teilnehmen, die dieses tun. Aber wegen seiner Bremer Predigt gab es einen Aufschrei im ganzen Land. Olaf Latzel wurde als rechter Hetzer betitelt und Plakate wurden in Bremen aufgehängt mit Bremen bleibt bunt. Und bunt ist heute jede Art von sexueller Perversion, die zu tolerieren ist. Wenn es nach dem Willen einiger grüner Abgeordneten geht, dann gehört da auch Pädophilie demnächst dazu. Obwohl Gott dies klar als Unzucht und Gräuel beschreibt. Bunt ist das Anbeten jeglicher Gottheiten und Götzen, was uns Christen klar verboten ist, schon im ersten der 10 Gebote. Und diese bunte Vielfalt soll am besten schon den Kleinkindern in der Vorschule eingeimpft werden. Wer sich wehrt, ist rechtsextrem. So macht man Gegner mundtot, so wird Meinungsfreiheit schon jetzt beerdigt. Meine liebe Freunde, der Kampf gegen rechts ist heute ein Kampf gegen christliche Überzeugungen. Wir werden den Nazis gleichgestellt. Eine Lehre der Nächstenliebe und dem Eintreten für das Leben, zum Beispiel in der Abtreibungsdebatte, wird gleichgesetzt mit dem Kult des Todes und der Euthanasie der Nazi-Diktatur. Ein totales Paradoxum. Das sind die Anfänge des wieder auferstandenen Römischen Reichs, in dem Christen schon damals bestialisch verfolgt und ermordet wurden. Da geht die Reise hin. Eine antichristliche Machtausübung macht sich breit nach und nach. Dazu veröffentlichte die Zeitschrift Deutsche Wirtschaftsnachrichten bereits 2013 einen Artikel, in dem berichtet wird über Pläne von EU-Abgeordneten, dass Parteien, die, ich zitiere, die Werte der EU nicht vertreten, bestraft und letztendlich verboten werden sollen. Die Werte der EU? Dazu gehört ausdrücklich auch die Förderung der Homosexualität als etwas Gutes und das Weichen des Christentums zugunsten einer Vielgöttergemeinschaftsreligion. Das ist die Abschaffung der Meinungs- und Glaubensfreiheit. Schon jetzt werden Stimmen immer lauter, die eine europäische Regierung fordern, zuletzt vom französischen Präsidenten Hollande. Um der Probleme zum Beispiel mit dem Euro Herr zu werden Probleme, die wir ohne diese EU und ihre Gemeinschaftswährung gar nicht erst hätten. Und dies ist noch nicht das Ende der Veranstaltung, denn, wie wir in der Statue hinter uns sehen, ist plötzlich eine Aufteilung des Reiches in 10 Regionen da, dargestellt durch die 10 Zehen, die in Daniel 7 durch die 7 Hörner des gefräßigen Tieres wieder auftauchen und auch in der Offenbarung. Auch das ist für uns heute noch Zukunftsmusik. Irgendwie werden wir erleben, wie diese EU sich in 10 Bezirke aufteilt oder wie die Macht der EU sich auswirkt auf die ganze Welt, die dann in 10 Bereiche eingeteilt wird. Ich bin nicht Daniel, ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht genau, was mit den 10 Zehen und den 10 Hörnern sein wird, wie das sich einmal gestalten wird. Aber es wird uns in der Offenbarung und auch in Daniel 7 erklärt, dass aus diesen 10 Hörnern, also dass mit diesen 10 Hörnern 10 Herrscher gemeint sind, aus denen dann letzten Endes einer hervorgehen wird, der alle Macht alleine an sich reißen wird. Und dann ist die Diktatur endgültig. Jesus sagt uns, dass dann eine Zeit anbrechen wird, die so schlimm ist, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und denken wir an die Hitler-Diktatur, können wir uns vorstellen, das wird richtig schlimm. Die Herrschaft dieses einen Mannes wird auch in vielen Bibelstellen beschrieben, so zum Beispiel in Offenbarung 13. Dort wird uns gesagt, dass dieser Mann ein bargeldloses Bezahlsystem einrichten wird, in dem Menschen nur noch etwas kaufen oder verkaufen können, wenn sie ein Zeichen auf ihrer rechten Hand oder auf der Stirn haben. Es ist gerade in den letzten Wochen eine Diskussion entbrannt, das Bargeld abzuschaffen. Auch die EC-Karten sind in Verruf, sind sie doch leicht zu knacken, können gestohlen oder, wie mir schon zweimal passiert, verloren werden. Es gibt mittlerweile Mikrochips, die sind so klein, dass ein Salzkorn unter dem Mikroskop neben ihnen aussieht wie ein Felsbrocken. Diese Chips kann man unter die Haut spritzen und entsprechend ausgestattet können sie wie ein Personalausweis plus EC-Karte plus Krankenkassenkarte genutzt werden. Große Versuche damit zum Beispiel in US-amerikanischen Gefängnissen, aber auch bei uns in Deutschland, zum Beispiel in einer Diskothek in Baden-Württemberg, sind schon durchgeführt worden. So wurde vor einer Woche erst der Vorschlag diskutiert, Bargeld ab 2018 gänzlich abzuschaffen. Mit Blick auf unsere Statue befinden wir uns also heute ganz kurz vor den 10 Zehen. Wir sehen, wie eine Diktatur langsam aufgebaut wird, wie Grundfreiheiten Stück für Stück verschwinden. Macht ein bisschen Angst. Ist auch ein bisschen gewollt, gebe ich zu. Denn der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Thessalonicher Brief in einem anderen Zusammenhang auch über diese letzten Tage. Und er schreibt, dass er dies zum Trost tut für die, die Hoffnung haben durch Jesus Christus. Jeder, der sein Leben mit Gott im Reinen hat, durch das, was Jesus Christus für uns ertragen hat bei seiner Hinrichtung an diesem römischen Folterinstrument Kreuz, sollte jetzt keine Angst haben, sondern getröstet sein. Denn, liebe Freunde, ich zitiere gerne mal unser Gemeindemitglied und unsere liebe Freundin Pia. Wenn ich predige, mache ich das eigentlich immer. Das wird jetzt eine Tradition werden, kannst dich darauf einrichten. Denn Pia bringt die Dinge immer sehr gekonnt auf den Punkt. Und Pia hat einmal gesagt, dieses Buch geht gut aus. Dieses Buch geht gut aus und auch in Daniel 2 können wir lesen, wie ein gewaltiger Stein kommt und wie diese Statue der 4 Reiche hinter mir total zerstört wird. Es bleibt nur noch Staub übrig. Dieser Stein ist Jesus Christus, der am Ende dieser Diktatur wiederkommt. Jesus Christus ist zwar gestorben an diesem Kreuz für jeden von uns, egal was er oder sie Schlimmes getan hat, aber Gott, der Vater, hat ihn aus dem Tod ins Leben zurückgeholt. Jesus wird in der Bibel sehr oft als Stein beschrieben, so zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 11 als Grundstein für seine Gemeinde. Es gibt noch mehr Beispiele, ich belasse es aus Zeitgründen bei diesem einen. Jesus Christus wird wiederkommen und alle Diktaturen, Monarchien, Kommunismus, Sozialismus und Reiche beenden. Und dann wird es ein wirkliches Reich geben, in dem Frieden herrscht. Wenn du jetzt immer noch Angst hast wegen dem, was ich vorhin erzählt habe über unsere Zukunft, dann wollen wir dir diese Angst gerne für immer nehmen. Wir möchten, dass du Jesus Christus kennenlernst. Ich sage jedem, der hier sitzt, er liebt dich. Er will, dass du heute frei von Angst wirst. Er möchte, dass du wegen all der schlechten Dinge, die du getan hast, keine Angst mehr haben musst, wenn du ihm eines Tages persönlich begegnest. Er hat nämlich damals für all diese Dinge bezahlt, damals, als er sich zu Tode foltern ließ, an diesem römischen Folterinstrument Kreuz. All die Dinge, die wir verbockt haben und wo wir anderen Unrecht getan haben, wo wir Dinge getan haben, die Gott eigentlich hasst, die wurden da an dem Kreuz bezahlt. Und wenn du Angst hast vor der Zukunft, wenn du Angst hast, dass du dich eines Tages vor Gott rechtfertigen musst, und das müssen wir alle, dann machen wir dir heute ein Angebot, diese Angst loszuwerden. Unsere liebe Irmtraut wird gleich ein Gebet sprechen. Das kannst du, wenn du Jesus heute kennenlernen möchtest, mitsprechen. Leise für dich oder auch laut. Bete es mit und dein Leben wird eine ganz neue Wendung finden, so wie meins vielleicht vor 17 Jahren, als Jesus mich aus Alkohol- und Drogensucht freimachte. Du brauchst dann vor nichts mehr Angst zu haben und du wirst frei sein von deinem schlechten Gewissen, frei von Hass, frei von Neid und all den anderen Dingen, die dich bis jetzt fern von Gott gehalten haben. Bete es mit, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und erlebe Jesus in deinem Leben. Ich sage ganz klipp und klar, es geht uns nicht um dein Geld. Es ist uns egal, du kannst es behalten, auch wenn wir gleich die Kollekte rumgeben, wenn es dir nicht auf dem Herzen liegt. Lass dein Geld stecken, geh in Eis essen. Es geht uns nicht um dein Geld und es geht uns auch nicht darum, dass du Mitglied in dieser Gemeinde wirst. Du kannst nach dem Gottesdienst hingehen, wo du willst. Wir singen jetzt noch ein Lied und dann wird Irmtraut mit uns dieses Gebet beten. Und gerne kannst du nach dem Gottesdienst zu uns kommen, mit uns sprechen. Auch gerne erzähle ich dir, was ich erlebt habe. Wir möchten dir auch gerne eine Bibel schenken. Meine liebe Frau wird gleich rumgehen. Wer eine Bibel haben möchte, kann die gerne mitnehmen. Und wir gerne begleiten wir dich auch weiter, wenn du ein neues Leben mit Jesus beginnen möchtest. Amen.